Römerbrief Kapitel 4. Bevor wir das lesen, möchte ich kurz ein bisschen erwähnen, was am Palmsonntag vorgekommen ist. In Lukas 19, Verse 28 bis 14, lesen wir natürlich, dass der Herr Jesus in Jerusalem eingezogen ist an einem Sonntag, an dem Sonntag, bevor er gekreuzigt wurde. Aber dieser Einzug nach Jerusalem war kein gewöhnlicher Spaziergang in Jerusalem. Wenn man da die Stelle liest, der Herr Jesus zeigt seine göttliche Allwissenheit sogar, indem er sagt zu seinen Jüngern, geht dorthin und holt dort eigentlich dieses Eselchen und bringt er zu mir und da werden, folge denen nach und geht dorthin und so weiter. Und du, wenn die dann nachfragen, sag das und es wird funktionieren. Und so hat er dann eben auch dieses Tier bekommen. Und du merkst auch, dass er dann eine ganz klare Prophezeiung damit erfüllt. Und das absichtlich. Etwas, das im Alten Testament vom Propheten Zacharia gegeben wurde. Im Zacharia 9, Vers 9. Frohlocke sehr, du Tochter Zion. Jauchze, du Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Retter ist er. Demütig und reitend auf einem Esel. Und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. So wir merken, dass er genau das tut, was im Alten Testament über den Messias gesagt wird. Und wir sehen auch hier, dass er damit die letzten Tage seines Lebens angetreten hat. Das heißt, er weiß ganz genau, was auf ihn zukommt. Und er weiß, dass jetzt seine Stunde gekommen ist. Früher hat er immer wieder gesagt, meine Stunde ist noch nicht da. Es ist noch nicht die Zeit, dass ich mich als Messias wirklich offenbare. Aber jetzt ist seine Stunde da. Und wie hat er sich als Messias offenbart? Nicht indem er jetzt den Thron besteigt, sondern indem er sich für uns opfert. Genauso wie es in den Propheten zu lesen ist, dass der Messias, dass der Gesalbte für uns sterben wird, für uns geschlagen wird. Jesaja 53 oder Psalm 22, so viele Stellen im Alten Testament. So der Herr Jesus geht diese Woche an und in diesem Moment, wo er in Jerusalem einkehrt, da wird gejubelt, da die Kinder feiern Jesus, die sagen, dass er Hosianna, der König ist, dass er Sohn Davids ist. Der ist der Messias. Aber wenige Tage danach geht es ganz anders weiter. Und zwar Judas hat ihn dann verraten. Alle seiner Jünger haben ihn verlassen. Er wurde verhört und misshandelt von den Obrigkeiten der Juden, den Priestern und Hohepriestern und den jüdischen Hohen Rat. Sie haben ihn geschlagen und sie haben ihn schlecht behandelt. Und dann wurde den Römern ausgeliefert und die Römer haben es noch schlimmer gemacht. Sie haben ihn auch verhört und dann haben sie ihn regelrecht gefoltert. Also wenn man dieses Auspeitschen, was sie damals gemacht haben, ein bisschen darüber nachliest, wie das war, als die fertig waren mit diesen Hieben von diesen Peitschen, das sie verwendet haben. Da waren Glasstücke in diese lederne Teile, das da verwendet wurden. Und sie haben regelrecht den Rücken und den Beinen und Nacken der Leiden, diese armen Menschen, die sie so gefoltert haben, aufgerissen. Da waren dann nur aufgerissenes Fleisch danach. Und dann haben sie auf diesen aufgerissenen Rücken und alles diesen purpuren Mantel draufgelegt und haben das einfach dort eine Zeit lang sitzen lassen. Und was dann natürlich passiert ist, dass es ein bisschen dieses Blut austrocknet. Und was haben sie dann getan? Dann haben sie das runtergerissen. Und stellt euch vor, was für Schmerzen damit verbunden waren. Das war richtig Folter. Anders kann man es nicht beschreiben. Und dann, nicht nur das, dann haben sie ihn tatsächlich gekreuzigt, wie wir aus unserer Bibelstelle heute gelesen haben. Sie haben einer der qualvollsten Todeswege oder Möglichkeiten, die es in der Geschichte der Welt gibt, haben sie Jesus angewendet. Hat er erleben müssen. Und dieser Tod war nicht das Schlimmste. Das Schlimmste, was Jesus erlebt hat, war, dass er unsere Sünden auf sich getragen hat. Und als er dort am Kreuz hing, sagte er, Vater, Vater, warum hast du mich verlassen? Er wurde getrennt von seinem himmlischen Vater. Eine Trennung, die in der Ewigkeit her, und liebe Geschwister, das übersteigt unseren Verstand. Erstens, dass Gott und Jesus ewig sind. Ich kann das nicht erklären, das übersteigt meinen Verstand. Dass sie eins sind, aber das sind sie. Jesus sagte, ich und der Vater sind eins. Aber jetzt, in diesem Moment, erleben sie eine Trennung. Der Vater kehrt seinen Rücken zu seinem Sohn. Und warum? Weil sein Sohn unsere Sünden auf sich getragen hat am Kreuz. Das war das, wovor der Herr Jesus am meisten sozusagen sich zurückgezogen hat, wo er das nicht wollte. Das körperliche Schmerzen war schrecklich, keine Frage. Aber diese geistliche Trennung von seinem Vater, das ist die Hölle. Und der Herr Jesus erlebte das alles. Er erlebte das alles, weil wir einen Erlöser brauchen. Vielleicht hast du mal diese Frage gestellt. Warum? Warum tut Jesus sowas? Manche würden sogar sagen, wie konnte der Vater den Sohn sowas, von ihm sowas erwarten? Als ob der Vater im Himmel keinen Schmerz erfährt und erlebt in dieser Trennung von seinem Sohn. Ich bin ein Vater. Ich habe zwei Söhne, die Meilen, Kilometer weit in den Vereinigten Staaten sind. Ich bin sehr begeistert und dankbar für das, was meine Kinder für den Herrn dort tun. Aber es gibt einen kleinen Schmerz in meinem Herzen, dass ich sie nicht sehen kann. Und stell dir vor, wie das ist für den himmlischen Vater. Gott, der Vater, der von seinem Sohn getrennt wird, der sein Sohn wird sündig. Diese Idee, dass der Vater im Saus und Braus im Himmel lebte und der Sohn musste alles leiden, ist völlig unrealistisch. Gott leidete wegen uns. Jesus nahm unsere Sünden auf sich. Jesus wusste, dass er an seinen Feinden überliefert werden würde. Trotzdem geht er nach Jerusalem. Würdest du das machen? Ich glaube, wir würden uns schwer tun. Könnte es vorkommen, dass wir in eine Situation hineinkommen könnten, wo wir wüssten, wenn ich jetzt Gott treu folge, wird es Verfolgung geben. Schau die Geschichte der gläubigen Gemeinde an und du merkst, dass es auch so ist, immer wieder. Aber unser Vorbild ist Jesus Christus selbst, der bereit war zu leiden. Als er diese Woche angetreten hat, hat er eben auch gewusst, was auf ihm zukommt. Und wir haben in Römer Kapitel 4 eine kurze, sehr, sehr kurze Darstellung für dem, was eben er getan hat. Der Herr Jesus hat sich für uns hingegeben. Er hat sich für uns hingegeben. Es steht in Vers 25, das ist Römer 4, Vers 25. Ihn, der um unsere Übertretungen willen dahingegeben. Und man könnte jetzt sagen, wurde oder worden ist, wenn wir die nächsten Teile dann nicht dazu lesen. Er wurde, warum? Um unseren Übertretungen willen dahingegeben. Er hat sich für dich, für mich dahingegeben. Erkennst du persönlich die Tragweite dieser historischen Ereignis? Ihn, der um unseren Übertretungen willen dahingegeben und um unsere Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Erster Teil dieser Stelle ist die Woche vor Ostern, vor Auferstehungssonntag. Zweiter Teil dieser Vers ist Auferstehungssonntag. Er ist auferstanden. Das alles, weswegen? Erstens wegen unserer Übertretung und zweitens, damit wir Rechtfertigung bekommen können. Wenn du dieses Wort nicht verstehst, wenn dieses Wort für dich griechisch ist oder meinetwegen hebräisch oder englisch, wenn du Englisch nicht kannst, oder wenn du das einfach nicht, was bedeutet das, dann setz dich damit auseinander. Rechtfertigung, kurz gesagt, ist, damit wir anhand von das Werk Jesu am Kreuz, da wir an ihm glauben, als gerecht erklärt werden vor Gott. Er als unser Stellvertreter deckt unsere Sünden ab Und wir sind dann in Christus, durch Glauben, gerecht vor Gott. Es ist wie das Lied, sein Kleid für meins. Also ich habe ein Sakko an, dieser Sakko ist nichts Besonderes, aber das ist schon warm. Und ich, wenn ich das ausziehen würde, das wäre sozusagen ein Bild von meiner Sünden, und dann ziehe ich das Kleid Jesu an, seine Gerechtigkeit im Glauben. Herr, ich habe keine Gerechtigkeit, aber der Herr Jesus hat für alles bezahlt am Kreuz. Und ich nehme sein Werk am Kreuz für mich persönlich im Glauben an. Ich glaube an Jesus. Und jetzt ist die Frage, glaubst du an Jesus? Glaubst du an Jesus? Und ich glaube, ich bin überzeugt, die überwiegende Mehrheit von allen, die in diesem Haus sind oder die in der Live-Übertragung dabei sein, würden sofort sagen, ja, ja, ich glaube an Jesus. Und heute möchten wir etwas betrachten, aber weil vielleicht stellt man die Frage, warum wird über das Werk Jesu in einer Gemeinde voll mit gläubigen Menschen gepredigt? Ich konnte das wirklich nicht verstehen. Vor vielen, vielen Jahren habe ich einmal eine Predigt gehalten über das Evangelium in der Gemeinde und ein Bruder ist zu mir gekommen und sagte, das ist eigentlich eine Beleidigung. Weil die wissen das alles schon und die glauben das eh alles schon. Und ich habe mir gedacht, was? Wirklich? Von der Gnade Gottes zu hören, ist eine Beleidigung? Eigentlich, liebe Geschwister, wenn du heute gar nichts Neues hörst und du hörst nur das, was du schon tief in deinem Herzen glaubst, was das in deinem Herzen bewirken darf, ist eine tiefe und große Freude und Dankbarkeit. Das ist meine Hoffnung, Jesus Christus. Warum wollen wir das heute? Ich möchte das von ein bisschen anderen Blickwinkel betrachten, weil eine der Themen, die ich immer wieder erlebe, sind Menschen, die wirklich an Jesus glauben, aber sie tun sich mit gewissen Zweifeln schwer. Sie zweifeln wegen diverser Dinge. Und unser Sündenfaktor, was wir dann immer wieder verwenden, was damit gemeint ist, wir sind Sünder, warum hat Gott uns diese Stelle gegeben? Wieso ist das für mich persönlich nützlich? Wozu brauche ich das? Diese sogenannte, ja, na und? Frage. Also wir wollen auch praktisch wissen, warum das uns was bringt. Wir kämpfen mit Zweifel aus verschiedenen Gründen. Okay, wenn du mit Zweifeln gekämpft hast, dann gehörst du zu den normalen Menschen dieser Welt. Okay, das ist normal. Lies deine Bibel, du wirst merken, dass Menschen, sogar Johannes der Täufer, der letzte Prophet im alten testamentlichen Sinne, kämpfte mit Zweifeln. Er schickte sogar seine Jünger zu Jesus hin und sagt, stell ihm doch die Frage, ist er wirklich der, der kommen soll? Also wenn Johannes der Täufer mit solchen Dinge zu kämpfen hatte, lass dich nicht überraschen, dass auch du mit solchen Anfechtungen zu tun haben wirst. Die Frage ist dann halt, wie sollen wir damit umgehen? Wir haben gelesen, was Jesus getan hat. Wir haben gesehen, was wir glauben dürfen. Er wurde wegen unserer Übertretungen dahingegeben, aber wegen unserer Rechtfertigung auferweckt. Das ist eine sehr kurz und bündige Darstellung des Evangeliums. Und wenn Zweifel vorkommen, was sollen wir tun? Erstens, Heilsgewissheit oder diese innerliche Sicherheit, dass ich Jesus gehöre, entsteht daraus, dass wir dem Wort Gottes vertrauen, weil wir Jesus vertrauen. Möchte unser Blick weg von Theologie, von Religion, von irgendwelchen Konfessionen, ich möchte unser Blick von das alles wegführen und hinführen zu einer Person, zu jemandem, der lebt, zu jemandem, der zu Rechten des Vaters sitzt heute, zu jemandem, der sagte, ich komme eines Tages zurück, der uns gewisse Verheißungen gegeben hat. Und der lebendige Glaube ist nicht, dass ich jetzt irgendeine Religionsrichtung jetzt angenommen habe, weil ich finde, die ist leiwand. Ich sage das Wort schlecht aus, aber Wiener wissen, was ich damit meine, oder? Das ist ja cool, die mag ich besser. Ich meine, nur weil du es besser magst oder weil ich das als angenehm und nett finde, macht es nicht wahr. Es dreht sich um Wahrheit. Wenn es nicht stimmt, kannst du es wegschmeißen. Es bringt gar nichts. Dann stirbst du und stehst vor Gott in deine Sünden. Aber wenn es stimmt, und es stimmt Jesus ist auferstanden. Und wir werden nächste Woche mit der Auferstehung Jesu uns wieder wunderbar befassen, wie wunderschön diese Tatsache ist und warum wir uns darauf wirklich verlassen können. Jesus ist auferstanden. Da das Wort stimmt, da Jesus lebt, können wir uns auf ihn höchstpersönlich verlassen. Verlässt dich nicht auf ein Gebet, du verlässt dich auf Jesus. Verlässt dich nicht auf eine Familie, dein Hintergrund, deine Erziehung. Du verlässt dich auf Jesus. Er lebt und er ist treu. Gott bindet sich an sein Wort. Was er sagt, das tut er immer. Vielleicht hast du dir auch die Frage gestellt, warum ist es, dass Gott uns so viel in seinem Wort sagt? Weil er sich gerne verpflichtet, für uns etwas zu tun. Braucht Gott das? Nein, wir brauchen das. Er will uns Sicherheit geben. Er will, dass du und ich wissen, was auf uns zukommt. Deswegen bindet er sich an seinem Wort, gibt er uns Verheißungen. Wir sehen in dieser Stelle eine wunderbare Realität. Was heißt es, an Jesus zu glauben? Was ist Glaube? Die Frage kommt manchmal. Ich glaube, aber glaube ich wirklich? Was ist eigentlich Glaube an sich? Und in Römer 4 wird dieses Thema angesprochen. Und es fängt an mit der Aussage, Glaube ist nicht Werke, es ist nicht Verdienst. Du tust etwas nicht. Es ist kein Werk. Es ist etwas, das du annimmst. Du glaubst und vertraust. Und dann wird ein Beispiel verwendet. Und wir wollen jetzt dieses Beispiel lesen. Wir wollen mit Vers 20, glaube ich. Wir fangen mit Vers 20 an. Ihr könnt gerne natürlich zu Hause den gesamten Kapitel 4 lesen. Ist sehr viel drin. Aber wir fangen mit Vers 20 an jetzt. Hier steht, er zweifelte nicht. Dieser Er bezieht sich auf Abraham. Okay, Abraham im Alten Testament. Wir gehen jetzt zurück zu 1. Mose. Wir gehen jetzt weit weg zurück. Circa 2000 Jahre vor Christus. So, das ist genauso lang vor Christus, wie wir jetzt nach Christus sind. Damals, Abraham, zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben. Welche Verheißung? Dass er einen Erben bekommen soll. Einen leiblichen Erben. Jemanden, dass er einen Sohn bekommen soll. Aber natürlich, seine Frau war viel zu alt, um Kinder zu kriegen. Und diese Verheißung ist noch nicht in Erfüllung gegangen. Er zweifelte nicht durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab. Und völlig überzeugt war, dass er, das heißt Gott, dass er das, was er verheißen hat, das, was Gott verheißen hat, auch zu tun vermag. Darum wurde es ihm auch als Gerechtigkeit angerechnet. Abraham glaubte Gott, es wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Es steht aber nicht allein um seinetwillen geschrieben, dass es ihm angerechnet worden ist, sondern auch um unseretwillen, denen es angerechnet werden soll, wenn wir an den glauben, der unseren Herrn Jesus aus den Toten auferweckt hat. Ihn, der um unsere Übertretungen willen dahingegeben und um unsere Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Warum hat der Herr uns solche Beispiele gegeben? Damit wir etwas daraus lernen können. Er gibt uns nicht nur bloß gesetzliche Texte, Vorschriften. Es gibt natürlich viele solche Stellen, aber er gibt uns im Wort Gottes alle mögliche Offenbarungsweisen. Es gibt Beispiele, es gibt Poesie, es gibt Geschichte, es gibt Gesetzestexte, es gibt Briefe, es gibt alle mögliche Variationen, damit wir das richtig kapieren. Und dann Kapitel 5, Vers 1 und 2. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott. Durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Wir rühmen uns, wir sind so überzeugt, so innerlich bewegt, dass wir eine große Freude haben über diese zukünftige Hoffnung der Herrlichkeit. So, liebe Geschwister, wir wollen aus dieser Stelle drei Behauptungen oder drei Dinge anschauen, die diese Behauptung belegen, dass Gott nur Glaube von uns verlangt, um errettet zu werden. Dass du nichts tun kannst, sondern einfach dich im Glauben den Herrn Jesus anvertrauen darfst. Das erste ist dann natürlich Abrahams Erfahrung. Abrahams Erfahrung belegt die Behauptung, dass Gott nur Glaube von uns verlangt, um uns zu retten. Auch du darfst Gott vertrauen. Wir finden hier an dieser Stelle die Erklärung. Wie schaut wahrer Glaube aus? Wie war es bei Abraham? Weil, ob es 2000 Jahre vor Christus ist oder 2000 Jahre nach Christus ist, Glaube ist Glaube. Vertrauen ist Vertrauen. Gott hat sich nicht geändert. Was er von uns bittet, was er von uns verlangt, ist, dass wir sein Wort, seine Verheißungen vertrauen. Wie schaute dieser Glaube aus bei Abraham? Können wir uns damit identifizieren? Er steht da, er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern er wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Siehst du die verschiedenen Facetten, die wir hier haben? Es steht ja als erstes, dass er eben, sein Glaube wurde gegründet an die Verheißungen, an Gottes Wort. Gott hat ihm was versprochen. Okay? Er hörte das, jetzt muss er eine Entscheidung treffen. Und diese Entscheidung bestimmt, ob ich Gott ehre oder nicht. Ich meine, ich glaube, wir verstehen das, oder? Wenn dein Chef dir sagt, morgen kriegst du eine Gehaltserhöhung und du schaust ihm an und lachst ihm aus. Ja, genau, hast du mir schon 20 Mal gesagt. Genau, danke, jetzt was willst du von mir? Dann morgen kriege ich sicher keine Gehaltserhöhung. Was willst du eigentlich? Du hast ihm jetzt gar nicht geglaubt. Hast du ihm Ehre gegeben? Genau das Gegenteil, oder? Du hast ihm gezeigt, dass du ihm überhaupt nicht Vertrauen schenkst und dass er kein ehrbarer Mann ist, weil sein Wort nicht vertrauenswürdig ist. Abraham schenkte Gott Ehre. Sagte, wenn Gott etwas sagt, dann kann er und wird er das auch tun. Wir entehren Gott, wenn wir sagen, seine Worte sind nicht vertrauenswürdig. Wie soll ich wissen, ob das stimmt oder nicht? Wir entehren Gott, wenn wir sein Wort so behandeln. Er ist kein Lügner. Er hat sich klar und deutlich geäußert in seinem Wort. Und wenn du die Frage stellst, wie soll ich das vertrauen können? Es gibt so viele gute Gründe, gute Dinge, die du lesen kannst, wo du verstehen kannst. Dieses Buch ist nicht wie andere religiöse Bücher. Es ist eine Bibliothek mit 66 Büchern. Es ist ein absolut Wunder, dass wir dieses Buch haben. Das ist das Wort Gottes. Wir können Gott die Ehre geben. Und zweitens steht da, er hat Gott die Ehre gegeben. Und Vers 21, er war völlig überzeugt. Ich habe das Wort für Überzeugung, ist ein Wort, das so auf Griechisch so ein bisschen so anhört wie ein Python. Und ich habe einmal, als ich Griechisch lernen musste, ich musste eigentlich irgendwie herausfinden, wie soll ich merken, dass dieses Wort Überzeugung bedeutet. Und ich habe mir dann eben ein Bild in meinem Kopf vorgestellt, habe ich nicht für alle Wörter gemacht, aber hier schon, von einer Schlange, von einem Python, der sich um seine Beute wickelt und dann überzeugt, indem er drückt, sein Mittagessen daraus zu machen. Und eigentlich, das ist Überzeugung, oder nicht? Ich halte verzweifelt an Jesus fest und oh, ich hoffe, ich lasse nicht los. Das ist nicht Überzeugung. Wenn du überzeugt bist, dann hält Jesus dich fest und du sagst, du kannst eine Kugel durch meinen Kopf schießen, du kannst machen, was du willst. Ich bin überzeugt, das ist die Wahrheit. Ich kann es nicht verleugnen. Hast du zwei Hände? Ja. Bist du davon überzeugt? Ja. Okay, nein, hast du nicht. Aber doch, du kannst mich nicht von dieser Überzeugung irgendwie entfernen. Ich bin mir sicher, ich habe zwei Hände derzeit. Das ist die Wahrheit. Das ist Überzeugung. Nicht ich halte daran fest, sondern ich verstehe, was das ist. Ich kann nicht loslassen. Das ist Realität. Das ist die Wahrheit. Und das Wort Gottes bringt uns im Einklang mit Realität. Er war völlig überzeugt, Wovon? Dass das, was er verheißen hat, dass er auch zu tun vermag. Wenn Gott was verspricht, wenn Gott uns was in seinem Wort sagt, dann wird er es auch tun. Punkt. Das ist Glaube. Das ist Überzeugung. Jesus wird mich nicht im Stich lassen. Ich kann Jesus, der lebt, vertrauen. Er hat mir seine Verheißung gegeben. Preis dem Herrn dafür. Und da steht, deswegen wurde es auch eben Abraham als Gerechtigkeit angeordnet, als Richtigkeit. Er glaubt und denkt vor Gott richtig. Das war seine Erfahrung. Aber es ist nicht nur die Erfahrung von Abraham. Es ist genau die gleiche Erfahrung, die Paulus gemacht hatte. Paulus, der eben für den Glauben extrem viel gelitten hat. Und in 2. Timotheus 1 spricht er über seine Erfahrungen, dass er sogar für den Glauben, für Jesus in Ketten war. Aber alle diese Dinge haben ihn nicht bewegt, haben ihn nicht zum Zweifel irgendwie angeregt. Warum? Dann schreibt er, denn ich weiß, an wen ich glaube. Ich glaube nicht einfach irgendetwas. Ich vertraue nicht einfach irgendjemanden. Ich vertraue Jesus. Und ich kenne Jesus. Ich weiß, wer er ist. Ich weiß, an wen ich glaube. Und ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, das mir anvertraute Gut zu bewahren bis zu jenem Tag. Und hier an dieser Stelle, das mir anvertraute Gut in der Zusammenhang ist die Verkündigung des Evangeliums, wofür er leidet. Paulus hätte natürlich jederzeit das Evangelium widerrufen können und nicht mehr leiden müssen. Jederzeit, wie es so oft in der Geschichte der Gemeinde vorgekommen ist. Aber nein, warum? Weil diese Botschaft, dieses anvertraute Gut, diese Wahrheit, die der Herr mir offenbart hat, das ist die Wahrheit. Es wird passieren. Die Zürcher Übersetzung hat es so gesagt, übersetzt. Denn ich weiß, auf wen ich mein Vertrauen gesetzt habe. Auf wen ich mein Vertrauen gesetzt habe. Und bin gewiss, dass er die Macht hat, das mir anvertraute Gut zu bewahren auf jenen Tag hin. Das ist, worum es geht. Überzeugt sein von Jesus. Du siehst auch im Leben von Abraham, dass dieser Glaube auch manchmal nicht so leicht war, wie in Hebräer 11, 17 bis 19 steht. Als Gott Abraham dazu aufgerufen hat, nachdem er Isaak als Sohn bekommen hat, Gott sagt, geht jetzt hin und opfer ihm auf diesen Berg in Moria. Im gleichen Berg, wo später der Tempel eigentlich gebaut wurde. Und Abraham steht auf und geht hin. Und als sie dann diesen Berg erklettern wollten und Isaak war, sagte, Papa, wir haben Holz, wir haben Feuer, aber wir haben kein Lamm. Aber was sagte er dann in 1. Mose 22? Er sagt, mein Vater, sagte Isaak da, hier bin ich, mein Sohn, und sprach, siehe, hier ist Feuer hier und Holz, wo ist das Lamm zum Brandopfer? Und was sagte Abraham? Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Das hat er auch getan. Ein Beispiel, eine Glaubenserprobung für Abraham, aber ein bildliches Beispiel für das, was wiederholt an diesem Berg hunderte Jahre später passieren würde, wo der Tempel gebaut wird und wo die Opfer dann gebracht werden. Alles als eine bildliche Darstellung für das Lamm Gottes, die der Johannes der Täufer sagte, siehe, das Lamm Gottes, der die Sünde der Welt endgültig wegnimmt. Ein Vater, der seinen Sohn aufopfern soll. Und Gott in letzter Minute sagt, nein, nein, das wollte ich nicht, das war eine Erprobung. Da ist das Lamm. Und es gab tatsächlich da ein Lamm vom Herrn. Und so ist es auch für uns. Jesus ist unser Lamm. Die Erfahrung, die Abraham gemacht hat, ist, er glaubte das Wort, die Verheißungen Gottes, sogar in Zeiten, wo es für ihn schwer war zu verstehen. Was tut Gott hier? Hebräer sagt uns, er war überzeugt, okay, wenn, Wenn ich jetzt Isaak umbringen soll, dann wird Gott ihm auferwecken. Warum? Weil Gott verheißen hat, dass durch Isaak ich ein Nachkommen bekomme. Völlig überzeugt. Das ist Glaube. Was hat der Herr Jesus uns gesagt? Johannes 6, 47. Wahrlich, wahrlich. Oder Wahrheit, Wahrheit. Ich sage euch, das sagt Jesus, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Punkt. Ist das schwer? Ist nicht schwer zu verstehen, was er damit sagt. Er sagt es. Aber jetzt ist die nächste Frage. Bist du davon überzeugt, dass er das kann? Kann er das? Das kann er nur, wenn er lebt. Das kann er nur, wenn er ist, wer er behauptet war, dass er ist. Und das ist er auch. Und wenn du ihm Ehre gibst, dann wirst du auch zu dieser Aussage sagen, in deinem Herzen, ja, davon bin ich überzeugt. Damit rechne ich, dass Jesus persönlich mir ewiges Leben geben kann. Er hat sich für mich hingegeben. So, die Erfahrung von Abraham ist die gleiche Erfahrung, die wir machen können. Gott hat uns Verheißungen gegeben. Was tun wir damit? Zweitens, die Lehre des Wortes. Es ist nicht nur Abraham. Das siehst du überall in der Bibel, dass Gott Glaube verlangt. Die Lehre des Wortes belegt die Behauptung, dass Gott nur Glaube von uns verlangt, um uns zu erretten. Für dich ist das Wort da. Lese das Wort. Erfahre, was im Wort steht. Was steht hier in der Stelle? Es steht, wir haben Vers 22 übersprungen, da steht, darum wurde es ihm auch als Gerechtigkeit angerechnet. Und jetzt Vers 23. Es steht aber nicht allein um seinetwillen geschrieben. Warum haben wir dieses Buch? Warum steht das überhaupt da in 1. Mose? Warum ist das wichtig? Nicht nur wegen Abraham, nicht damit du nette Geschichten lesen kannst, damit du verstehen kannst, was Gott dir sagen möchte, sondern auch um unseretwillen, dessen, also denen es angerechnet werden soll, wenn wir an den glauben, der unseren Herrn Jesus aus den Toten auferweckt hat. Warum? Ihn, der um unsere Übertretungen willen dahingegeben und um unsere Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Deswegen steht es geschrieben. Und nicht nur hier. Das Geschriebene, das Wort Gottes, hat Gott uns gegeben, damit wir zu Jesus finden können. Hebräer 11 sagt es so. Gott will, dass wir glauben. Und Hebräer 11 sagt in Vers 6. Ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist. Du kannst nicht anzweifeln, dass es ihn gibt. Es gibt Gott. Gott ist Gott. Dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Dass Gott ein himmlischer, guter Vater ist, der gerne belohnt. Wie wir, dann ist so schön, wie das dann betont wurde heute aus der Bibellesung. Wie reagiert Jesus am Kreuz, wenn jemand ihn bittet, denk an mich. Was für ein Herz hat Gott? Sofort, ja, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Du hast hier ein Herz, das gezeigt wird. Ohne Glauben aber kann man ihm nicht wohlgefallen. Wer ihn anzweifelt, der gibt ihm keine Ehre. Liebe Geschwister und alle, die zuhören, wir leben in einer Welt, die voll ist und erfüllt ist von Zweifel und Zweifler. Überall. Ich glaube, es gibt viele Gründe dafür. Die Welt ist sehr wohl voller gefährlicher Sachen und das ist alles wegen Sünde. Aber nicht unbedingt wegen unserer persönlichen Sünde. Denk darüber nach, was lehrst du deine Kinder, sobald sie alt genug sind, alleine unterwegs zu sein oder in der Schule zu sein? Was lehren wir, was bringen wir unsere Kinder bei? Sollen sie mit fremden Menschen sprechen und in fremden Autos einsteigen? Lieber Junior, lieber Liebe Töchterchen, wenn irgendjemand dich Süßigkeiten anbietet und sagt, steig im Auto mit mir ein, dann greif zu. Sagen wir das? Genau das Gegenteil. Kein Vertrauen schenken, davonlaufen, weg, nichts wie weg. Wir bringen unsere Kinder, ist das gut, dass wir unsere Kinder das beibringen? Leider schon. Es ist notwendig in dieser Welt. Warum? Weil es so viele Gründe gibt, Menschen nicht zu vertrauen. Und du erlebst und du liest in den Nachrichten Dinge, die, boah, schrecklich. Und du stellst dir auch manchmal die Frage, wie können Menschen solche Dinge überhaupt tun? Diese Welt ist voll von Gründen. Und Beweggründe, warum wir an Vertrauenswürdigkeit zweifeln. Denk darüber nach. Was ist auch deine Erfahrung? Jedes Mal, dass Menschen untreu mit dir umgegangen sind, stiftet das Zweifel. Untreue. Würdest du unsere Welt betrachten heute und sagen, eine Eigenschaft, die wir heute in der Beziehungen und in der Politik und in allem, ist Treue. Menschen sind heute so treu. Sie stehen zueinander von Anfang bis Ende. Ist das eine Bezeichnung unserer Welt heute? Ich glaube leider nicht. Denkt darüber nach. Väter, die ihre Familien vernachlässigen. Väter, die sogar noch schlimmer ihre Familien missbrauchen. Ehepartner, die fremdgehen. Ehepartner, die sagen, ich liebe dich nicht mehr, ich habe keine Gefühle mehr. Als ob Liebe ein Gefühl wäre. Politiker erweisen sich als korrupt. Geschäftsmänner betrügen und fahren über Leichen rüber, machen alles kaputt. Ärzte, die fahrlässig sind. Wissenschaftler, die Daten erfinden, um irgendwelche Projekte weiterzubringen. Religiöse Leiter und Führer, die Wasser predigen, aber Wein trinken. Oder noch schlimmer, die selbst in arge Sünde verfallen. Und genau das Gegenteil leben von dem, was sie eigentlich wissen, sie tun sollen. Bewirkt das in uns eine starke Neigung zum Vertrauen? Natürlich nicht. Und in dieser Welt gibt es so viele Gründe, andere Menschen nicht zu vertrauen. Und unser Feind, Satan, wie wir wissen, stiftet Zweifel von Anfang an. Was hat er im Garten Eden getan? Er stellte die Frage, hat Gott gesagt? Stellt das Wort Gottes in Frage? Unser Feind stiftet Zweifel über Gott selbst. Und heute gibt es so viele Menschen in der westlichen Welt, in Europa, die jetzt so weit gehen, dass sie sagen, es gibt gar keinen Gott. Obwohl es ihn gibt. Ich meine, wenn man ihn ablehnt, ändert das nichts daran, dass es ihn gibt. Also du kannst glauben, dass ich 3 Meter groß bin und rote Haare habe oder dass ich gar nicht existiere. Egal was du glaubst, das ändert nichts daran, wer ich bin und wie ich wirklich ausschaue. Und nur weil wir ein falsches Bild von Gott haben, macht das nichts Gott irgendwie anders. Gott ist Gott. Der Feind stiftet Zweifel über Gott selbst. Und natürlich, wie tut er das? Es gibt so viele Fälschungen. So viele Fälschungen. Überall Fälschungen. Und wenn du konfrontiert bist mit 100 Fälschungen, dann glaubst du, alles ist falsch. Aber das stimmt nicht. Alles ist nicht falsch. Es gibt einen Gott. Es gibt einen Weg. Es gibt Jesus. Glaube an Jesus. Er stiftet Zweifel über Gott selbst. Er stiftet Zweifel über das Wort. Das ist nicht vertrauenswürdig, von Menschen geschrieben. 20-mal, 100-mal, was weiß ich, umgeschrieben. Alles unzuverlässlich. Haben wir schon längst hinter uns. Wir brauchen dieses Buch nicht mehr. Alles falsch. Stiftet Zweifel. Das Wort ist lebendig. Das Wort ist Gottes Wort. Er stiftet Zweifel über die Gemeinde. Wo kann ich hingehen und wirklich die Wahrheit hören? Du kannst eine Gemeinde nur prüfen, indem du eine Gemeinde mit dem Wort Gottes vergleichst. Römer 11 sagt uns, dass der Glaube kommt durch die Verkündigung und die Verkündigung durch das Wort Gottes. Das Wort muss verkündigt werden. Und was steht hier in Römer 4? Vertraue, glaube. Er ist für dich dahingegeben worden wegen deiner Übertretungen. Und damit du gerechtfertigt werden kannst, gerecht werden kannst vor Gott, ist er auferstanden. Glaubst du das? Das ist nicht meine Meinung. Es ist die klare Lehre des Wortes. In der Zeiten der Reformation gab es einen Mann in England. Dieser Mann heißt William Tyndale. Er lebte 1484 bis 1536. Er starb mit 42 Jahren. Ich bin 49 jetzt geworden. So, jünger als ich. In diesem Bild, finde ich, schaut er älter aus als ich. Aber wahrscheinlich einfach wegen dem Bild. Aber auch, was er erlebt hat. Er war ein Sprachgenie. Schlechthin. 7 lebendige Sprachen konnte er reden, also flüssig sprechen und auch Hebräisch und Griechisch flüssig übersetzen und verstehen. Und dieser Mann, wie damals so oft war, war ursprünglich in der katholischen Kirche aktiv und hat dort alle die Sprachen gelernt und so weiter, war aktiv als Priester und dann fing er an, das Neue Testament zu lesen. Und was hat er entdeckt? Er hat entdeckt, dass nur durch Glauben alleine man gerechtfertigt wird. Nichts drin von irgendeinem Papst oder von irgendwelchen Sakramente, die dich gläubig machen, dass die Taufe dich irgendwie zum Christ macht und so weiter. Es steht drin, Glaube. Nur natürlich, damals war das nicht erlaubt. Die katholische Kirche hat behauptet, dass du kannst nicht einfach das Wort glauben. Du bist nicht klug genug. Du brauchst die Kirche. Komm einfach zur Kirche hin, die Kirche macht das für dich. Lass dich taufen, sei brav, die Kirche erledigt alles für dich. Genau das Gegenteil von dem, was im Wort Gottes steht. Es gab eine Zeit, wo, ich lese das einfach vor, John Fox hat ein Buch geschrieben über Menschen, die für den Glauben gestorben sind. Und er schreibt, dass es eines Tages ein zorniger katholischer Gelehrter beim Abendessen sagte zu Tyndale, uns ging es ohne Gottes Gesetze, ohne Gottes Wort, besser als ohne das des Papstes. Lieber das Wort Gottes rausschmeißen als den Papst. Wir brauchen den Papst mehr. Daraufhin sprach Tyndale die berühmten Worte, ich biete dem Papst und all seinen Gesetzen die Stirn. Wenn Gott mein Leben noch etliche Jahre erhält, werde ich dafür sorgen, dass der Knecht hinter dem Pflug mehr von der Bibel versteht als sie. Boom. Und damit hat er sich nicht beliebt gemacht. Das Wort. Und der stand dazu auch. Er hat den König von England mehrmals gebeten, dass er die Erlaubnis bekommen würde, offiziell die Bibel in der englischen Sprache zu übersetzen. Jedes Mal wurde es ihm verweigert und nicht gegeben. So zog er aufs europäische Kontinent und hat dort in Brüssel und in Deutschland hart gearbeitet und hat die Bibel übersetzt und auch nach England zurückgeschickt, bis eines Tages ein Mann ihn verraten hat, ihn ausgeliefert hat. Und an den Behörden haben sie ihn festgenommen. Mit 42 dann starb er am Scheiterhaufen. Und als er dort, bevor die ihn erwürgt haben und dann schlussendlich verbrannt haben, bevor er starb, sagte er, Herr, öffne die Augen des Königs von England. Interessanterweise, nicht so lange danach kam eine Bibel doch heraus in England für das allgemeine Volk. Und ein riesiger Teil der Übersetzung gründete sich auf die Arbeit von Tyndale. Liebe Geschwister, Menschen sind gestorben, damit wir eine Bibel haben können. Ob es auf Englisch ist oder auf Deutsch oder auf irgendeine andere Sprache. Es war ein geistiger Kampf. Warum wollten sie nicht, dass Menschen die Bibel bekommen? Weil das Wort lebendig ist. Und das Wort eine eindeutige Sprache spricht. Glaube ist, was Gott von dir verlangt. Vertraue das Wort. Zweifle nicht das Wort Gottes an. Glaube das einfach. Und dann schau, wie das Wort auch im Leben der Geschwister wirkt. Und wir wollen das jetzt ganz schnell betrachten. Aber Römer 5, 1 bis 2 ist so bummvoll. Man könnte mehrere Predigten nur über diese zwei Verse halten. Aber schauen wir uns das kurz an. Die Wirkung der Gnade belegt auch diese Behauptung. wenn du das Wort im Glauben annimmst, wird dein Leben verändert. Du sollst an Gottes Gnade glauben. Du hast dann Zugang zur Quelle Gottes gnädige Kraft. Es steht in Römer 5, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir erstens Frieden mit Gott. Wenn du Angst hast, dass du eines Tages vor Gott wegen deiner Sünden verdammt wirst, glaub an Jesus. Warum? Er hat's versprochen. Er wird dich retten. Und du hast Frieden. Frieden mit Gott. Er hat's bezahlt am Kreuz. Deine Sündenschuld ist bezahlt. Wie er da am Kreuz auch sagte, es ist vollbracht. Es ist fertig. Alles erledigt. Nimm das Geschenk an. Das ist einfach, was der Herr sagt. Wie? Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben annehmen, auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Ich möchte hier einfach Folgendes behaupten. Und zwar, dass dieser Glaube das Leben so derartig verändert, dass wenn du Menschen kennenlernst, die von Jesus überzeugt sind und mit Jesus wandeln, dass du das merken wirst. Du wirst merken, hier ist irgendwas da, das ich nicht habe, wenn du Jesus nicht kennst. Aber wenn du Jesus kennst, dann wirst du richtig wie ein Magnet dorthin gezogen. So, oh ja, das ist, was ich wollte. Das ist, wer Jesus ist. Warum? Weil es die Gnade Gottes durch die Kraft des Geistes, der in diesem Menschen wirkt, durch sein Wort. Es ist echt. Es ist kein Spiel. Das sehen wir auch, wie wichtig es ist, dass wir wirklich das Wort ernst nehmen. Weil wir eine wichtige Verantwortung haben, Menschen zu zeigen, dass Jesus echt ist. Er tut das. Wir können, egal ob es Corona oder ob es Wirtschaftsboom oder Wirtschaftsflaute oder was auch immer es gibt, wir haben in Christus große Freude. Und liebe Geschwister, Jesus Christus starb für dich und Jesus Christus starb für mich und er starb für alle Menschen dieser Welt. Vertraue Jesus. Ich habe heute eine Schmetterlingskrawatte angezogen, habe ich letzte Woche bekommen. Ich liebe dieses Bild. Nicht, weil die Schmetterlinge so schön sind. Manche sind gar nicht so schön, aber viele sind herrlich. Herrlich schön. Aber da ist diese Raupe. Diese Raupe, die frisst und wächst. Und dann verpuppt es sich. Und dann schlüpft aus dieser Chrysalis ein Schmetterling. Weißt du was? Ich denke, das ist so ein wunderschönes Bild von der Bekehrung, von der Auferstehung. In dieser Welt sind wir oft so wie Raupen und oh, oh, oh. Ich hoffe, irgendwann mal darf ich schlüpfen. Ja, der Herr Jesus gibt uns neues Leben. Und eines Tages schlüpfen wir wirklich, wenn die Auferstehung stattfindet und wir bei ihm sind in Herrlichkeit. Und überleg dir, wie soll jetzt eine Schmetterling aus Evolution entstanden sein. Das habe ich noch nie eine Erklärung gehört, was halbwegs vernünftig sein könnte. Durch natürliche Selektion und verschiedene Versuche und auf einmal hat es funktioniert. Mit Fliegen übrigens. Sofort kann es auch fliegen. Gott ist Gott. Gott ist der Schöpfer. Und Gott meint es gut mit uns. Er hat Jesus gegeben. Gott gibt uns alles, was wir sagen. In ihn, der um unsere Übertretung willen dahingegeben und um unsere rechtfertigen willen auferweckt worden ist. Jesus, glaub an ihn, vertraue ihm, erwarte von ihm, dass er genau das tun wird, was er versprochen hat. Heilsgewissheit entsteht daraus, dass wir dem Wort Gottes vertrauen, weil wir Jesus vertrauen. Gott bindet sich an sein Wort. Was er sagt, das tut er auch immer. Ich möchte heute uns zu drei Dingen aufrufen. Ganz einfach, es ist nichts Besonderes. Aber anhand dieser Wahrheiten vertraue dem Wort Gottes. Hör auf zu zweifeln. Gib dein Herz Jesus ganz und gar hin. Und hör auf dich zu schauen, schau auf Jesus. Und dann folge ihm einfach nach. Herr, was auch immer du sagst, das tue ich, weil ich von dir überzeugt bin. Und erwarte die Treue Gottes. Erwarte nichts anderes als seine Treue. Komm, was mag, komm, was will. Und genieße deinen Zugang zur Gnade Gottes. Erlebe, wie das ist, mit Jesus als deiner gute Hirte jeden Tag anzugehen. Warum? Weil er tatsächlich der gute Hirte ist. Wenn du in der Bibel liest diese Woche, was er für dich und für mich am Kreuz getan hat, vergiss niemals, dass er das getan hat, damit du zu ihm finden kannst. Weil er dich liebt. Weil er mich liebt. Das ist, wer Jesus ist. Und jetzt sitzt er zur Rechten des Vaters. Und eines Tages kommt er zurück in seine Herrlichkeit. Amen. Lass uns beten.